sich mit der Haut beschäftigt, ist wahnsinnig wichtig, dass man Vorsorge macht. Man kann kein Organ des Menschen so einfach, so schnell und wahrscheinlich auch so effektiv untersuchen wie die Haut.
Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast.
Was macht einen Menschen eigentlich wirklich schön? Sind es faltenfreie Haut, die perfekte Skincare oder die neueste Behandlung? Oder beginnt Schönheit vielleicht ganz woanders? Bei ausreichend Schlaf, Bewegung, guten Freundschaften, Liebe und einem erfüllten Leben? Genau darüber sprechen wir heute, denn unser heutiger Gast stellt den klassischen Anti-Aging-Gedanken auf den Kopf und sagt, schöne Haut entsteht nicht im Badezimmer, sondern im Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Wipgloss. Mein Name ist Sarah Hopp, ich bin Beauty Director von Bunte und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Volker Steinkraus. Er zählt zu den renommiertesten Dermatologen Deutschlands, beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit gesunder und vor allem schöner Haut. Herzlich willkommen, Volker.
Danke für die Einladung.
Du hast ja gerade ein Buch geschrieben, How to Look Better. Das klingt ja zunächst nach so einem klassischen Beauty-Ratgeber, aber tatsächlich geht es da ja um so viel mehr. Was bedeutet denn für dich persönlich gut auszusehen?
Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, gut auszusehen. Was ist Schönheit? Und da ist man eigentlich in einem zentralen Bereich der Wahrnehmung, der Ästhetik. Ästhetik, Ästhesie heißt ja Wahrnehmung. Schönheit ist ein Teilaspekt der Ästhetik und Schönheit, gutes Aussehen kann man nicht mit einer konkreten Zeile, mit einem kurzen Statement beschreiben, sondern es ist eigentlich, dass wir es mit einem Gefüge zu tun haben, das in sich stimmig ist und passt. Das kann die Sprache sein, das kann Musik sein, das kann ein schöner Garten sein, das kann ein Gesicht, ein Körper, ein Habitus sein. Also Schönheit ist sehr komplex und jeder sieht es auch ein bisschen anders. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man seinen eigenen Weg zu gutem Aussehen, zu einem guten Äußeren findet, zu Schönheit und nicht zu vielen Dingen, wie man es machen sollte, hinterherläuft. Das ist ja die große Gefahr heute. Jeder will anders sein, jeder will auf seine Art individuell sein und trotzdem machen alle das Gleiche. Ein gutes Aussehen hat auch nicht nur etwas mit der Haut zu tun. Haut ist natürlich ein, als unser größtes und äußeres Organ, ein sehr wichtiger Teil dieses guten Aussehens, aber es ist natürlich auch die Körperhaltung, die Sprache, das Innere, was sich nach außen durchspielt, ist es eigentlich das Zusammenspiel aller Organe und die Haut ist da auch so eine Art Zeigerorgan. Die Haut bildet auch die innere Gesundheit ab. Ich glaube, dass man das nur verstehen kann, wenn Hülle und Kern eines Menschen in sich zusammenpassen. Dann sieht man auch gut aus, dann ist man schön und es hat auch nicht unbedingt was nur mit Jugendlichkeit zu tun. Junge Menschen sind natürlich überzufällig häufig schön, aber Schönheit ist kein Phänomen der Jugend. Schönheit gibt es in jeder Lebensstufe.
Ja, das finde ich auch. Es wird immer gleichgesetzt mit Jugend, obwohl ja Schönheit auch im Alter sein kann. Wenn wir mal bei der Haut bleiben. Du hast ja auch eine eigene Skincare-Linie. Was würdest du denn sagen, sind denn trotzdem so die, sage ich mal, Top 5 Punkte, die man beachten sollte bei der Hautpflege?
Ja, bei der Hautpflege kann man ganz einfach eine Pflicht und eine Kür unterscheiden. Die Pflicht ist, dass man sich reinigen sollte und dass man eine Feuchtigkeitscreme auftragen sollte, die zum Hauttyp passt, und zwar morgens und abends. Und diese Feuchtigkeitscreme, dieser Moisturizer kann leicht, mittel oder auch reichhaltig fett sein, je nach Hauttyp. Und das ist für jeden Menschen eigentlich das Mindeste, was er machen sollte. Insbesondere die abendliche Reinigung ist wichtig, weil tagsüber natürlich mit der Haut sehr viel passiert, sehr viel Umweltschadstoffe auf der Haut landen. Insofern ist die Reinigung morgens und abends wichtig, aber die abendliche Reinigung ist die wichtigere Reinigung. Und danach, wie gesagt, ein leichter Moisturizer. Die moderne Hautpflege ist auch eher eine leichte Pflege. Diese Zeiten, wo man so fette Cremes verwendet hat und die Haut übersättigt hat, die sind out. Also das ist so ein bisschen Old-School-Hautpflege. Die moderne Hautpflege ist eine leichte Pflege, eher so auf Hydrogel-Basis. Wie gesagt, aus diesen beiden Punkten, Reinigung und dem anschließenden Auftragen eines Moisturizers. Und dann kann man, um das zu toppen, um auch die Struktur und Funktion seiner Haut tatsächlich zu verbessern, kann man mit Wirkstoffen arbeiten, die gezeigt haben in wissenschaftlichen Untersuchungen, dass sie tatsächlich die Struktur und Funktion der Haut signifikant verbessern. Das heißt nicht, dass man ein altes Gesicht jung cremen kann. Davon muss man sich total verabschieden. Aber man kann leichte Verbesserungen der Struktur und Funktion erreichen, dass Mini-Fältchen weggehen, dass die Haut einen schönen, ebenmäßigen Glanz, eine tolle Ausstrahlung kriegt und da kommt man an vier Wirkstoffen eigentlich nicht vorbei. Das ist einmal die Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure wird aber auch maßlos überschätzt, weil sie die eigentlich immer nur so ein kurzer Befeuchter ist. Dieses kurze Befeuchten kann sie aber besser als jeder andere Stoff. Deshalb ist in meinem Konzept die Hyaluronsäure ein Kurzstreckenläufer, der eigentlich in keinem Bad fehlen sollte. Also ich sage immer, wenn man abends um 20 Uhr ein Date hat, dann muss man um 19.30 Uhr Hyaluronsäure auftragen, weil es der Haut Glanz und eine schöne Ausstrahlung gibt. Diese Hyaluronsäure lässt sich also, wie gesagt, in jedes beliebige Pflegekonzept einordnen und einbauen. Und dann bin ich persönlich ein Fan von Vitamin C. Vitamin C ist hat eine Achillesferse, das ist selbst sehr schnell oxidiert. Deshalb ist die Darreichungsform von Vitamin C komplex. Meiner Meinung nach sollte man Vitamin C frisch herstellen, bevor man es aufträgt, damit es noch nicht oxidiert ist und dann auch wirken kann.
Das kennt man ja auch oft, dass sich das dann so die Serien so ein bisschen verfärben.
Genau, das sind Zeichen und es ist eben sehr, sehr schwer, verfahrenstechnologisch Vitamin C so herzustellen, dass es auch haltbar ist und dass man das auch nach 3 Monaten, wenn man es aus der Flasche nimmt, noch, dass es noch funktioniert.
Und also, es funktioniert dann automatisch nicht mehr? Also wenn es verfärbt ist, ist quasi die Wirkung...
Nicht zwingend. Ich kenne nicht jede Darreichungsform, aber viele Darreichungsformen funktionieren nicht mehr, weil das Vitamin C einfach schon oxidiert ist. Vitamin C oxidiert sehr schnell an der Luft, wird so ein bisschen bräunlich und dann kann es nicht mehr funktionieren. Und dieses Vitamin C hat eben 2 Wirkungen. Einmal ist es eine wichtige Antioxidanz für den wasserlöslichen Bereich in unseren Hautzellen. Und zudem ist es ein Stabilisator von Kollagen. Und nun nimmt man Vitamin C normalerweise ja mit der Nahrung auf. Das ist ja auch wichtig, dass sozusagen die Haut wird ja von innen versorgt. Ja. Aber trotzdem ist die Sicht, dass die Haut auch eine gewisse Sandwich-Position einnehmen kann. Das heißt, eine Top-Ernährung von innen und eine gute Pflege von außen, die ist interessant für die Haut. Sodass ich also Vitamin C als einen wichtigen Baustein ansehe, obwohl Vitamin C, weil es wasserlöslich ist, nicht so gut in die Haut eindringt wie andere Vitamine. Gut, ein weiterer Baustein oder weiterer Substanz der Kür neben Hyaluronsäure und Vitamin C wäre dann das Vitamin A. Das nimmt man grundsätzlich abends, kann man sich leicht merken, A wie abends. Warum? Nicht, weil Vitamin A die Haut lichtempfindlich macht, sondern weil Vitamin A selber lichtempfindlich ist. Das Molekül zersetzt sich sehr schnell unter Lichteinfluss und deshalb wendet man es abends an, bevor man schlafen geht. Und Vitamin A ist ein kleines Molekül, fettlöslich, dringt gut in die Haut ein und bewirkt dort im Wesentlichen, hat viele Wirkungen, aber die wesentliche Wirkung ist, dass das Kollagen, was ja der Haut Festigkeit und Struktur gibt, in der oberen Lederhaut leicht vermehrt wird. Auch ein signifikanter Effekt, den man in guten Studien nachgewiesen hat. Und als weiterer Wirkstoff gibt es dann so ein bisschen the new kid on the block, ist dann das Niacin. Gibt's seit einigen Jahren, weiß man auch schon lange, früher wurde das als Vitamin B3 bezeichnet. Niacin oder Niacinamid ist auch ein kleines wasserlösliches Molekül, das relativ gut in die Haut eindringt, sehr gut hautverträglich ist und die Barriere stärkt, den Teigfluss verbessert, die ungleichmäßige Pigmentablagerung ein bisschen egalisiert und am Ende auch das Immunsystem der Haut stärkt. Also es gibt Menschen in Australien, die immer wieder wirklich Sonnenprobleme haben mit der Haut, die tatsächlich dauerhaft dieses Niacin als Tablette einnehmen. Gibt es tolle Studien darüber, die 2015 im New England Journal of Medicine publiziert wurden. Also wirklich ein substanzieller guter Wirkstoff für die Haut und der funktioniert auch relativ gut von außen. Dann kann man, wenn man möchte, auch gelegentlich noch so ein Fruchtsäure-Peeling machen. Das ist auch sehr gut für die Haut, auch ein interessanter Wirkstoff aus der Kürgruppe. Mhm. Wenn man da so einen milden Säure-Mix nimmt als Leave-On. Es gibt ja Peelings, die man runterwäscht. Das sind die sogenannten Rinse-Off-Peelings. Aber es gibt eben auch Fruchtsäure-Peelings, die man belässt auf der Haut.
Über die Nacht dann?
Über Nacht belässt oder morgens kann man es auftragen. Wenn man es morgens aufträgt, muss man einen guten Sonnenschutz machen. Und das sind milde Fruchtsäure-Peelings, die, wie gesagt, auf der Haut verbleiben. Deshalb auch als Leave-On-Produkte bezeichnet werden, die man dann nach der Reinigung nimmt, bevor man dann irgendwelche Serien noch aufträgt. Also nochmal zusammengefasst, eine moderne Hautpflege besteht immer aus einer milden Reinigung. Am besten Gels, es gibt da 1000 verschiedene Möglichkeiten, aber die Öle kann so die ganzen Poren auch so ein bisschen zuplacken. Ich bin selbst nicht so ein Freund von diesen reinen Ölphasen, sondern eher von einem leichten Gel. Wenn es mild ist, ist es auch für die fettarm trockene Haut geeignet. Sonst sagt man eher, wenn eine fette Haut, dann nimmt ein Gel. Mhm. Aber wenn man ein mildes Gel verwendet mit milden Tensiden, die nicht zu stark schäumen, ist das für jeden Hauttyp passend. Und wie gesagt, dann der hauttypgerechte Moisturizer, das ist die Pflicht. Und da kann man dann einbauen eine Kür. Ich persönlich favorisiere morgens Vitamin C und Hyaluron als Kür zwischen der Pflicht und abends Vitamin A und Niacin und beim gelegentlichen Peeling. Und wenn ich darauf eingehe, dann habe ich alle Wirkstoffe in mein Pflegeprogramm integriert, für die es eine gute evidenzbasierte Datenlage gibt. Das ist ja immer das Problem, dass jemand sagt, ich habe hier XY-Öl, kommt aus irgendeinem brasilianischen Baum, ganz, ganz toll und wirkt super, aber kein Mensch weiß so richtig, weil es, wenn überhaupt, nur eine Anwendungsstudie gibt, häufig auch gesponsert von den Leuten, die das herstellen. Es ist natürlich immer fragwürdig, wie mit diesen ganzen Kollagen-Drinks und so weiter. Also insofern, aber die Dermatologie hat ein paar Wirkstoffe, die, muss man sagen, moderat funktionieren. Da darf man auch nicht sozusagen, Hautpflege versetzt keine Berge, sondern Hautpflege ist ein super Add-on zum Gesamtprogramm Lifestyle. Und deshalb war es mir auch wichtig bei dem Buch, was du ja schon erwähnt hast, zu sagen, es ist nicht, die Hautpflege ist ein Mosaikstein im gesamten Programm. Es gibt natürlich viele weitere Mosaiksteine. Und wenn ich jede Nacht nur 3 Stunden schlafe, brauche ich auch keine Hautpflege mehr machen. Nicht? Also es muss alles irgendwie so ein bisschen zusammenpassen. Aber Pflicht reinigen und Moisturizer, Kür, morgens C Hyaluron, abends A Niacin, das wäre nach meinem Dafürhalten ein super gutes Konzept, um alles zu machen, was man von außen noch machen kann.
Das hört sich auf jeden Fall auch machbar an im Vergleich zu diesen 10-Steps-Routinen, was man oft irgendwie so ja auch propagiert bekommt. Wie sieht's denn eigentlich aus mit Sonnenschutz? Weil in deinem Buch steht ja auch, man sollte ja auch die Sonne nicht verteufeln. Ich bin da auch total der Meinung. Auf der anderen Seite ist ja Sonne auch einfach der größte Faktor für unsere Hautalterung. Wie siehst du das? Sollte man jeden Tag 50 LSF tragen oder wie ist da so dein Tipp?
Danke für die Frage, weil es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir die guten und die schlechten Seiten der Sonne einmal gegenüberstellen. In den letzten Jahren ist es wirklich so eine gewisse Marotte geworden aus meiner Sicht, dass man diesen wahnsinnigen, übertriebenen Sonnenschutz macht und kein einziger Sonnenstrahl darf mehr auf die Haut. Beim Sonnenschutz ist eine Sache extrem wichtig und das ist der Hauttyp. Es gibt von der Pigmentierung her 6 Hauttypen. Es gibt inzwischen auch verschiedene andere Skaleneinteilungen, aber die klassische Einteilung ist die 6 Hauttypen nach Fitzpatrick. 1 ist der ganz helle, der praktisch sofort rot wird in der Sonne. Und Typ 6 wäre dann die schwarze Haut. Und Typ 1 und Typ 2, das heißt, die hellen Hauttypen müssen sich natürlich super gut schützen. Beim UV-Schutz muss man eine Größe im Kopf haben, das ist die Eigenschutzzeit. Die Eigenschutzzeit ist die Zeit, die ich persönlich in der Sonne verbringen kann, bevor ich rot werde. Und jeder Mensch hat eine eigene Eigenschutzzeit. Die kann im Bereich von Sekunden und Minuten liegen, die kann aber auch im Bereich von Stunden liegen. Wenn man jetzt eine lange Eigenschutzzeit hat, immer Hauttyp 3 oder 4, dann halte ich das für völlig übertrieben, dass man grundsätzlich das Haus nur mit Sonnenschutz verlässt. Wenn man aber ein sehr heller Hauttyp ist und sagt, ich will heute Gartenarbeit machen oder bin mit meinen Kids draußen an der Isar im Park oder so, dann ist es selbstverständlich, dass man Sonnenschutz trägt. Nicht? Und wenn man, muss man, da ist eben auch wichtig, wo bin ich, zu welcher Tageszeit bin ich draußen, bin ich in Äquatornähe, bin ich in Kenia oder bin ich hier in München, auf welcher Höhe über dem Meeresspiegel bin ich, auch das ist wichtig. 1000 Meter über dem Meeresspiegel heißt schon mal 10% mehr UV-Stärke, UV-Kraft. Also bei 3000 Meter Höhe habe ich 30% mehr UV-Einwirkung. Und dann ist meine Haut schon an die Sonne gewöhnt. Wenn ich im September bin, ich in der Regel nicht so sonnenempfindlich wie im April, Mai. Weil die Haut ja auch einen gewissen Eigenschutz aufbaut mit einer Art Lichtschwiele. Und dann, wie gesagt, was ich eingangs sagte, der Hauttyp. Und wenn ich eben Hauttyp 1 oder 2 oder 3a bin, noch nicht an die Sonne gewöhnt bin, in der Mittagssonne draußen bin, ist es selbstverständlich, dass ich mich sonnenschütze. Aber die Frage ist ja, musst du jetzt hier in dem Raum, in dem wir sitzen, heute jetzt einen Lichtschutzfaktor 50 tragen, sage ich nein. Wenn du sagst natürlich, ich will nachher noch eine Stunde mit dem Fahrrad nach Hause fahren und hier durch die Sonne, würde ich sagen ja. Insofern ist immer auch ganz wichtig, was mache ich, was bin ich für ein Hauttyp und was habe ich heute vor? Ich finde, eine gute Sonnenschutzcreme gehört eigentlich in die Handtasche eines jeden Menschen, weil man immer mal überraschend plötzlich dann doch eine halbe Stunde im Straßencafé irgendwo sitzt über Mittag und doch mehr Sonne abkriegt, als einem lieb ist. Also Sonnenschutz ja, ganz wichtig, aber nicht übertrieben, sondern Hauttyp angemessen. Keiner sollte einen Sonnenbrand kriegen und Schäden treten wahrscheinlich schon ein, bevor man einen Sonnenbrand kriegt. Sonnenbrand heißt ja Rötung, da ist es ja schon eigentlich zu spät. Also Sonnenschutz ja, aber nicht panisch, wie ich es heute immer überall höre. Und dazu muss man wissen, dass es nach neuen Daten auch so zu sein scheint, dass Menschen, die in sonnenreichen Regionen leben, länger leben als Menschen, die in sonnenarmen Regionen leben.
Hast du diese Blue Zones und so?
Studien, Brisbane, Australien, hat man verglichen mit Edinburgh, Schottland. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen in Brisbane bei gleichen sozialen Strukturen dann 3 Jahre länger leben, obwohl sie 5-mal häufiger Hautkrebs bekommen. Und deshalb ist eben wichtig, keiner will Hautkrebs bekommen. Hautkrebs ist der häufigste Krebs des Menschen, auch wenn es gelegentlich statistisch anders dargestellt wird. Das liegt daran, dass viele Frühformen vom Hautkrebs noch gar nicht mitgerechnet werden in Statistiken. Also Hautkrebs ist eindeutig Number One bei Krebserkrankungen des Menschen, ist aber in der Sterblichkeit ganz weit hinten.
Ist es dann meistens der weiße Hautkrebs?
Ist meistens der weiße Hautkrebs, zu weit über 90% ist der weiße Hautkrebs. Und da kann man sich natürlich gut schützen. Wenn man mal einen hat, ist es auch nicht schlimm, dann lässt man ihn entfernen. Also wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, möchtest du lieber 3 Jahre länger leben und mal einen weißen Hautkrebs kriegen? Mhm. Oder möchtest du lieber 3 Jahre früher sterben und keinen weißen Hautkrebs? Dann würde ich sagen, lieber 3 Jahre länger leben und immer schön zur Vorsorge gehen. Wenn mal was passieren sollte, kann man es super gut behandeln lassen. Ich glaube, wenn man sich mit der Haut beschäftigt, ist es wahnsinnig wichtig, dass man Vorsorge macht. Man kann kein Organ des Menschen so einfach, so schnell und wahrscheinlich auch so effektiv untersuchen wie die Haut. Einmal ausziehen, einmal auf die Haut gucken. Denn Hautkrebs ist ja nicht unterirdisch.
KI-Methoden, ne?
Gibt es inzwischen, ja, durch KI wird das ganze Prozedere ja nochmal sozusagen revolutioniert, weil die KI natürlich am Ende auch das geübte ärztliche Auge sicherlich übertrifft und in Zukunft noch weiter übertreffen wird. Insofern sehe ich das eigentlich relativ entspannt. Keiner will Hautkrebs kriegen, wir müssen uns natürlich schützen vor Hautkrebs. Aber wenn dann mal ein weißer Hautkrebs kommen sollte, ist es auch kein Drama, weil man ihn super gut behandeln kann. Man muss ihn nur sehen. Also deshalb ist eben in diesem ganzen Kontext Sonne, Haut, die Vorsorge, die regelmäßige Vorsorge wichtig. Und wenn ich ein heller Hauttyp bin, allemal.
Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn, was ja auch ein Thema ist, mit blauem Licht? Braucht man da auch einen Schutz davor? Also ich sag mal so von Computer, Handy, iPad, oder ist das in deinen Augen?
Also das Blaulicht, was man aus Computern oder Handys oder irgendwelchen Tools bekommt, das ist vernachlässigbar. Das macht keinen Schaden an der Haut. Ausrufezeichen. Ja? Also ich kann eine Woche vor meinem Laptop sitzen, eine ganze Woche ununterbrochen, und kriege die gleiche Menge Blaulicht ab, die ich bekomme, wenn ich eine Minute im Garten bin.
Okay. Ja?
Also Blaulicht aus Tools ist absolut, und das ist ein Nonsens, was uns erzählt wird, ist absolut vernachlässigbar. Blaulicht ist nicht vernachlässigbar, wenn es um die Netzhaut geht,
ja,
wenn ich abends sozusagen im Bett liege und dann noch stundenlang an meinem Computer rummache, dann ist es so, dass die Ausschüttung von Melatonin, dem Hormon, was uns ein bisschen sagt, dass es Zeit ist zum Schlafen, was nicht so ein Schlafgeber ist, aber eher so ein Zeichen, es ist Zeit zum Schlafen. Und dieses Hormon wird eben durch Lichteinfluss unterdrückt, auch durch Blaulichteinfluss. Blaulicht ist insgesamt keine Lichtquelle, die Mutationen, das heißt Krebs an der Haut machen kann, wie jetzt UVB-Licht oder im Bedingten. UVB ist eigentlich diejenige Lichtquelle oder die Wellenlänge, die Hautschäden macht. UVA ist die Wellenlänge, die diese Schäden dann fördert. Man unterscheidet bei der Hautkrebsentstehung immer einen Inducer, der das Ganze macht, und ein Promoter, der die weitere Entstehung fördert. Also UVB ist sozusagen der Producer, der Inducer, und UVA ist der Promoter, der die ganze Geschichte fördert. Und bei dem Blaulicht sind wir schon in so einem langen Wellenbereich. Das ist ja die erste Stufe des sichtbaren Lichts. Also der Regenbogen beginnt mit violett-blau. Diese Lichtquelle hat keinen Einfluss auf Schaden an dem DNA unserer Haut, an genetischem Material. Aber Blaulicht ist natürlich auch eine Energiequelle und kann Sauerstoffradikale fördern. Und Sauerstoffradikale können auch alt machen. Also Licht kann ohne Frage auch Pigmentverschiebung machen. insbesondere bei Hauttyp 3 und 4, so den südamerikanischen Hauttyp, sage ich mal, kann es dunkle Flecken machen. Und deshalb ist es schon richtig, wenn man so zu Gesichtspigmentierung neigt, dass man sich nicht nur gegen UV-Licht schützt, durch Sonnenschutzcremes, sondern auch durch entsprechende Make-ups. Oder es gibt ja auch in vielen modernen UV-Schutzcremes heute Stoffe, die gegen das sichtbare Licht. Also ein gewisser Schutz gegen das sichtbare Licht ist durchaus sinnvoll, wenn es um Hautalterung geht. Wenn es um Hautkrebs geht, ist dieser Schutz nicht erforderlich. Aber wenn man sagt, ich will auf keinen Fall alt werden, ich will auf keinen Fall Falten haben, ich will eine super gute Hautstruktur im Gesicht haben, dann sollte man auch an einen gewissen sichtbaren Lichtschutz denken. Also da hat das Blaulicht auch eine leichte Kraft, aber eben nicht, was massive Hautschäden anbetrifft, sondern nur, was eine Förderung der Hautalterung, der Pigmentierung anbetrifft. Da ist Blaulicht schon eine ernstzunehmende Quelle, insbesondere wenn es ein langer, sozusagen über Stunden, Tage oder Wochen.
Okay, ja, super spannend. Das wusste ich so auch noch nicht. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, Vitamin C kann man ja auch einnehmen. Und wie ist es denn generell so? Also über die Ernährung natürlich, unser Darm spiegelt sich ja dann auch wieder in unserer Haut. Wie sind denn da so deine Tipps? Du bist ja jetzt nicht so dogmatisch, dass du jetzt sagst, man muss nur eine Ernährungsweise verfolgen. Aber was sind denn so für dich Lebensmittel, wo du sagst, da bekommt man irgendwie eine schöne, gesunde Haut?
Ja, es gibt ja diesen Begriff Nutri-Cosmetics, Nutrition and Cosmetics. Ja, dieses Wort Nutri-Cosmetics, was gibt es für eine Ernährung, die gut ist für meine Haut? Das ist ein schwaches Wort, weil unsere Zellen funktionieren alle nach den gleichen Mechanismen. Ja, die Hirnzelle, die Leberzelle, die Herzzelle, die Lungenzelle, die Hautzelle, alle funktionieren nach den gleichen, sie haben die gleichen Taktgeber, die gleichen Energiequellen. Und eine gute Ernährung fürs Herz ist auch eine gute Ernährung für die Haut. Und eine gute Ernährung für die Haut ist auch eine gute Ernährung fürs Herz. Also ich favorisiere die mediterrane Ernährung. Das wissen wir inzwischen aus vielen internistischen Untersuchungen, dass die einfach ein gesundes, langes Leben fördert, diese Form der Ernährung. Wenig prozessierte, gemachte, verarbeitete Nahrungsmittel. Und wer sich eben fettreich und auf Dauer schlecht ernährt und immer nur Pizza und Wurst isst und Coca-Cola trinkt, der kann auch langfristig keine gute Haut haben. Also die Ernährung ist natürlich ganz wichtig für die Haut, aber genauso wichtig für Herz und Leber, bloß da kann man es ja nicht sehen. Also für mich gibt es One Nutrition, eine Ernährung, und diese One Nutrition, die ist eben gut für jedes Organ, für die Haut genauso gut wie fürs Gehirn und die Leber.
Okay. Das ist doch ein super Tipp. All in one. Aber das Gute ist ja auch, ich sag mal, finde ich eben auch sympathisch an deinem Buch, dass es ja auch viel um Genuss geht und dass man ja essen ist ja auch einfach eine genussvolle Angelegenheit, aber genauso eben auch Sex und Berührung, das ist ja auch ein großes Kapitel. Warum, was macht es mit einem, warum sagst du, dass das so wichtig ist, eben auch für unsere Haut?
Ja, es ist ein Gedanken, den ich in dem Buch aufgegriffen habe, der mir ganz wichtig ist, dass man natürlich sich darüber im Klaren sein muss, wie wichtig Berührung ist. Und wenn ich sage Intimität und Sexualität, dann meine ich jetzt nicht im engeren Sinne Sex, sondern ich meine eigentlich Nähe, Erotik, körperliche Nähe zu Menschen, die man liebt. Und auch das kann auch, dass man sich zum Kranken mal aufs Bett setzt und auf die Bettkante setzt und sich dort ihm die Hand hält, oder sie sehen, man weiß, wie wichtig es ist bei Müttern und Kindern. Also Berührung ist eben ein ganz wichtiger Punkt, Berührung und Intimität. Und warum ist es so? Es gibt 5 Sinne. Wir hören, sehen, schmecken, riechen und fühlen. Und wir könnten auf 4 dieser Sinne theoretisch verzichten. Wir können also ohne Hören, Sehen, Schmecken und Riechen leben, aber wir können nicht ohne Fühlen leben. Deswegen sagt der amerikanische Anthropologe, den ich auch mehrfach in dem Buch zitiert habe, Ashley Montagu, sagt, Touch is the mother of all senses. Also Berührung ist die wichtigste Sinnesempfindung, die wir haben, weil wir ohne Berührung nicht leben. Und warum ist es so? Weil unser Gehirn durch Berührung weiß, was draußen in der Peripherie passiert. Man könnte also, wenn man so will, die Haut auch als eine Art nach außen gestülptes Gehirn verstehen. Haut und Gehirn entstehen auch aus einem Keimblatt, sind also embryologisch verwandt. Und über die ganzen Rezeptoren in unserer Haut, für Temperatur, für Vibration, für Druck, für Schmerz. Diese ganzen Sinnesempfindungen, mit denen wir unsere Welt ertasten und erfühlen, die sind ja in die Haut ausgelagert vom Gehirn. Also kann man vielleicht verstehen, dass die Haut eine Art verlängertes Gehirn ist.
Ist
nach
es nicht
außen
diese Haut-Hirn-Achse?
Es gibt eine Haut-Hirn-Achse, die ganz, ganz wichtig ist. Genau wie es eine Haut-Darm-Achse war, mal eben schon kurz bei Nutrition. Mhm. Also überhaupt ist ein Teil meines Buches, dass man Organsysteme nicht getrennt beurteilen kann. Man kann sie getrennt betrachten, aber es ist eben wichtig, wenn die Haut als Zeigerorgan, innere Probleme können eben auch SOS-Signale an die Haut senden. Und die Haut ist eben ein ganz wichtiges Organ, was mit allen anderen Organen, auch mit den Gelenken, mit allen Organen zusammen gefügt ist. Und wir bestehen aus 30 bis 40 Millionen Zellen. Und diese ganzen Zellen, die müssen eben zahnradartig ineinander greifen. Und insofern ist das Gefühl, was eben über die Haut wahrgenommen wird, auch sieht man bei Tieren, wenn Tiere geboren werden, Schafe oder Pferde, die werden erstmal minutenlang von der Mutter abgeleckt. Und man weiß, dass dieses Ablecken ein ganz wichtiger Mechanismus ist für die Verhaltensbiologie. Mhm. Also durch die Berührung, durch Nähe wird einmal die Psyche beeinflusst, dann die physische Entwicklung beeinflusst. Also Tiere, die viel berührt werden, sind auch physisch stärker, haben eine hohe Resilienz, eine ganz andere Abwehrlage. Und vor allem auch die Verhaltensbiologie wird dadurch geschult. Und insofern mache ich Berührung, Intimität und Nähe auch zu einem wichtigen Punkt für ein gutes Aussehen. Am Ende ist unser Immunsystem, und das macht uns ja, ein intaktes Immunsystem macht uns gesund. Und was uns gesund macht, macht uns in aller Regel auch schön. Also man kann die Dinge nicht so isoliert betrachten. Insofern ist Berührung in meinem Konzept von Schönheit ein ganz wichtiger Punkt.
Mhm. Und wie sieht's mit Sport aus? Weil das hört man ja schon auch oft, dass Sport, also klar, Sport ist gesund, aber dass Sport auch für die Haut gut ist. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen?
Auch ein ganz wichtiger Punkt und muss man ein bisschen erklären, weil das nicht so offensichtlich ist. Also beim Sport passiert Folgendes. Beim Sport wird der Kreislauf aktiviert. Muskulatur, die ganze Blutversorgung geht eigentlich zugunsten der arbeitenden Muskulatur ein bisschen weg von der Peripherie, von der Haut hin zum Kern. Aber nach dem Sport kommt es zu einer Regulation, dass die Haut eben nach dem Sport in aller Regel besser durchblutet wird als vor dem Sport. Warum ist es so? Das ist so, man muss es sich so vorstellen, wenn ich jetzt in die Sauna gehe und eine Herzfrequenz von 60 habe, dann habe ich in der Sauna vielleicht eine Herzfrequenz von 75 oder 80, wenn das dann richtig heiß ist, schon lange dran bin. Aber wenn ich dann eine Viertelstunde hinterher auf der Liege liege und zur Ruhe komme, habe ich nicht 60 wie vor der Sauna, sondern vielleicht 55. Das heißt, es kommt zu einer reflektorischen Regulation. Das Vegetativum wird einmal ein bisschen angepeitscht und reguliert sich dann, indem es hinterher ruhiger arbeitet als vorher. Und so kann man sich auch in der Haut vorstellen, während des Sports wird ein bisschen Blut von der Haut weggenommen. Die Schweißdrüsen arbeiten vermehrt, weil die Temperatur muss ja konstant gehalten werden. Deshalb entsteht eine Verdunstungskälte über die Schweißdrüsen. Und das Blut geht zur arbeitenden Muskulatur. Und nach dem Sport kommt es zu einer Gegenregulation. Das heißt, die Haut wird besser durchblutet. Und besser Durchblutung ist natürlich für die Haut wichtig. Die Oberhaut hat ja leider gar keine Blutgefäße, sondern nur die Lederhaut. Und durch mehr Durchblutung, durch Kreislaufaktivierung werden natürlich Wirkstoffe hintransportiert und Stoffe, die verbraucht werden, abtransportiert. Das heißt, ich erhöhe eigentlich den Umsatz der Haut und die Haut ist dringend darauf angewiesen, weil die Oberhaut, wie gesagt, gar nicht aktiv am Kreislauf teilnimmt, sondern nur durch Diffusion ernährt wird. Das hört in der Lederhaut auf. Also ich muss mir die Haut eigentlich vorstellen wie Tischtuch und Tisch. Und das Tischtuch, die Oberhaut, also wenn ich dich jetzt angucke, gucke ich auf dein Tischtuch und nicht auf deinen Tisch. Mhm. Und umgekehrt genauso. Und dieses Tischtuch enthält keine eigenen Blutgefäße. Mhm. Ja, und wird also vom Tisch ernährt. Und eine Ankurbelung des Kreislaufs durch Sport verbessert am Ende auch die Zirkulation in den Blutgefäßen des Tisches. Und davon profitiert dann wieder die Haut.
Das Tischtuch.
Ja, das Tischtuch, genau.
Ja, super spannend. Und man muss ja natürlich dann auch regenerieren. Da gehört natürlich auch unser Schlaf dazu. Das ist natürlich auch super wichtig. Wie sind denn da so deine Tipps? Weil nicht jeder hat ja so einen guten Schlaf und hat auch mal Schlafstörungen. Hast du da so ein paar Anregungen, was man da so machen kann?
Ja, für den Schlaf gibt es tatsächlich ein paar ganz wichtige Dinge. Das ist, dass man also morgens zeitig mit viel Sonne den Tag beginnt und dass man schon versucht, viel Aktivität in den Tag zu packen, weil dann kommt es eben zu einer automatischen Müdigkeit gen Abend. Und dass man, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass man nicht zu spät isst, das passt leider gar nicht zu unserem Lifestyle, weil wir natürlich häufig auch ein bisschen wie in südlichen Ländern dann uns angewöhnt haben, um neun zu essen oder so. Das ist natürlich für einen guten Schlaf am Ende nicht so gut. Aber wenn man jung ist, kompensiert man das häufig, dann hat man damit keine Probleme. Aber wenn man älter wird, merkt man das absolut, dass man dann nicht mehr so gut schläft, wenn man nach 18 Uhr ist. Also das ist wichtig. Ich finde es auch ganz wichtig, dass so ein Schlafzimmer nicht so zugemüllt ist, ja, mit tausend Stoffen. Und ein Schlafzimmer sollte eigentlich relativ karg eingerichtet sein, es sollte kühl sein. Wichtig ist, dass die Füße warm sind beim Einschlafen. Also was sehr hilft, ist auch, dass man, wenn das nicht der Fall ist, sich eine Wärmflasche mit ins Bett nimmt. Weil beim Schlaf wird die Körperkerntemperatur ein bisschen abgesenkt und das geht dann für den Körper nur dann gut, wenn er auch die Möglichkeit hat, das über die Peripherie zu tun. Und dazu müssen die Füße warm sein. Wenn die Füße kalt sind, kann der Körper, hat der Körper die Haut nicht mehr als Regulationsebene zur Verfügung. Und wir waren eben schon bei den Tools, dass man da eben kein Handy und kein Laptop mehr mit ins Bett nimmt. Ich liebe es, über einem guten Buch einzuschlafen. Ich empfehle jedem, ein gutes Buch zu lesen. Es gibt in diesem Zusammenhang ein super gutes Buch, kann ich mal empfehlen, von Michael Köhlmeier. Das heißt Das Schöne. Es sind 50 Essays über Das Schöne. Immer so 2-3 Seiten. Und da kann man sich wunderbar noch ein paar wunderbare 2-3 Essays über die Schönheit durchlesen. Zu völlig unterschiedlichen Bereichen. Da geht es um Shakespeare, aber auch um Keith Richard. Also es ist ein sehr, sehr breites Profil in diesem Buch. Das lese ich abends gerne. Kann man auch immer nochmal lesen, weil eine solche reiche Gedankenwelt darin beschrieben ist, dass man das gar nicht oft genug lesen kann. Und ja, tagsüber viel Aktivität, abends zur Ruhe kommen. Siesta ist gut, aber auch nicht so spät. Also so, dass man, wenn man abends nach Hause kommt und dann um 19 Uhr auf dem Sofa so ein Nickerchen macht, das ist nicht gut für den Schlaf, weil natürlich nimmt man den Schlafdruck und man will ja einen gewissen Schlafdruck haben.
Ja.
Ja, das heißt, wenn ich dann um 22, 23 Uhr ins Bett gehe, will ich Schlafdruck haben. Wenn ich vorher meine Siesta zu spät mache, habe ich diesen Schlafdruck nicht mehr. Dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht zu spät Kaffee trinkt. Es gibt Leute, die können abends um 22 Uhr noch einen doppelten Espresso trinken. Ich kann das nicht.
Ich schon.
Also ich versuche in der zweiten Tageshälfte keinen Kaffee mehr zu trinken. Warum? Weil die Koffeinrezeptoren mit den Schlafgebern konkurrieren. Ja, und Koffein hat eine Halbwertszeit von 4 Stunden. Das heißt, wenn ich um 17 Uhr noch Kaffee trinke, habe ich sozusagen um 21 Uhr noch die Hälfte vom Kaffee sozusagen im Körper. Und insofern, das ist wichtig. Ja, und dann Stressvermeidung. Also Hauptschlaffeind Nummer 1 ist Stress. Das ist dieses Kopfkino, was die Gedankenwelt und ist sozusagen ganz wichtig, dass man, das ist natürlich wahnsinnig leicht gesagt jetzt, du musst Stress vermeiden. Das ist ja unser aller Hauptproblem. Denn
ja,
wir
definitiv.
Haben ja, ich auch, wir haben ja alle Stress. Jeder, der eingebunden ist, einen hektischen Arbeitstag in ein sozusagen betriebsames Familienleben, Freundeskreise, Hyper-Connectivity. Das ist ja ein Riesenthema heute, dass viele Leute sich nicht mehr so richtig sortiert bekommen.
Ja.
Vielleicht und dadurch auch immer sich überlegen, was denken andere über mich, wie werde ich gesehen, dieses Overdevelopment, Sense of Self, ist natürlich auch ein Wahnsinnsproblem, um auch in einen guten Schlaf zu kommen. Also Schlaf ist komplex und eben wichtig, dass man sowohl Traumschlaf als auch Tiefschlaf hat. Tiefschlaf ist in der ersten Phase der Nacht der wichtigere Schlaf, dass man erstmal 3-4 Stunden richtig, richtig tief schläft und die zweite Phase nachts ist dann, überwiegt dann nicht der Tief, sondern der Traumschlaf, der sogenannte REM, R-E-M, der REM-Schlaf. Beide Schlafphasen sind wichtig, die sich abwechseln. Und ja, im Schlaf, man kann sich auch schön schlafen. Also es gibt tatsächlich den Schönheitsschlaf. Warum? Weil im Schlaf der Wasserhaushalt der Haut in Ordnung gebracht wird. Und wenn ich 10 Stunden schlafe, dann reguliert die Haut ihren Wasserhaushalt. Und wenn die Haut das macht, ähnlich wie ein Hyaluron, dann kann sie, hat sie mehr Wasser. Und wenn die Haut mehr Wasser in sich gespeichert hat, verschwinden kleine Fältchen. Mhm. Also wenn jemand jetzt 10 Stunden geschlafen hat, sieht er automatisch besser aus, als wenn er einen Nachtstreckenflug hinter sich hat und kein Auge zugekommen hat. Dann sieht er 20 Jahre älter aus.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du den Leuten morgens am Flughafen begegnest, siehst du, dass die Leute nicht besonders gut aussehen. Warum? Weil sie alle schlecht geschlafen haben.
Ja, auf
und
jeden Fall.
Insofern ist Schlaf ist schon wichtig für die Gesundheit jedes Organs, insbesondere auch für das Gehirn. Also neurodegenerative Erkrankungen werden gefördert durch Schlafmangel und Krebserkrankungen mit Sicherheit auch. Also Schlaf ist einfach so ein universelles Programm in Gesundheit und einem langen Leben, aber auch in Schönheit.
Ja. Zum Abschluss, lieber Volker, würde ich dich gerne noch was fragen. Du bist ja wirklich jetzt seit 40 Jahren schon als Dermatologe tätig und hast 1000 Sachen wahrscheinlich kommen und gehen sehen. Was sind denn für dich so die vielleicht Top 3 Learnings oder es kann auch Pflegetipp sein, wo du sagst, das habe ich über diese ganzen Jahre gelernt und das gilt auch heute noch?
Ja, also wenn man den gesamten Menschen betrachtet, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass im Kopf Denken, Fühlen, Sprechen und Handeln eine Einheit sind, dass da keine Kohärenzstörung im eigenen Kopf sich abspielen, dass man im physischen Bereich sich auf die 4 Kernbereiche Ernährung, Bewegung, Schlaf und Social Wellbeing, Freundeskreise, tragende Freundschaften stützt. Dass man, glaube ich, ganz wichtig, dass man regelmäßig meditiert. Da haben wir jetzt aufgrund der Kürze das halt nicht gesprochen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, um das eigene Vegetative, um immer wieder zu rhythmisieren und zu einem guten, sozusagen, zu einer guten Ebene zu finden, dass man lifelong learning für sich akzeptiert, dass man akzeptiert, dass es in dem Sinne kein Anti-Aging gibt, sondern es gibt nur ein Well-Aging, ein Intelligent Aging, aber kein Anti-Aging, das am Ende ein furchtbares Wort ist, ja ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich und muss man auch ein bisschen aufräumen damit. Also unser Ziel muss sein, dass wir eben mit 60 so gut drauf sind wie andere mit 40 oder mit 80 wie andere mit 55 oder 60 und das muss das Ziel sein.
Ja.
Das heißt, dass ich das auskoste und dann muss ich die Haut natürlich gut pflegen, das ist wichtig. Man sieht schon an, wenn einem jemand begegnet, ob er sich die letzten 20 Jahre gut gepflegt hat oder nicht. Wie ist er bei Sonne umgegangen? Und man kann auch sozusagen am Äußeren, an Habitus, an dem ganzen Gefüge, im Zusammenspiel des Körpers auch sehen, ob jemand vielleicht nicht immer, ob er gesund ist. Das kann man nicht immer sehen. Das wäre sehr esoterisch zu sagen. Man kann an der Haut sehen, ob jemand gesund ist. Aber häufig kann man es sehen.
Ja.
Also, weil die Haut eben das Innere doch schon abbildet. Und man kann sehr viel dafür tun. Ich glaube nicht, dass es so diese eine Maßnahme gibt. So, wenn du mich fragst, was musst du machen, was wirklich unerlässlich, da könnte ich jetzt gar nicht, das gibt's nicht. Es ist wirklich ein komplexes Zusammenspiel. Und es ist auch schön, sich damit zu beschäftigen. Es macht ja Spaß. Man lernt ja auch daraus. Nicht? Und man muss auch mal eine 16-Stunden-Diät für sich mal ein halbes Jahr machen, um zu gucken, bekommt mir das wirklich gut? Oder bin ich eher der Typ, der morgens ein Frühstück braucht, ja? Und nicht erst um 14 Uhr isst, ja? Und das habe ich natürlich auch ausprobiert. Also dieses Learning by Doing ist wichtig und wir leben zum Glück in einer Zeit, wo es unglaublich viele Informationen gibt. Aber die Schwierigkeit für uns ist ja alle, die gute und die richtige Information von diesen ganzen Trends, ja, zu trennen. Das ist das eigentliche Problem.
Und absolut.
Ich glaube, wird ganz wichtig für uns in Zukunft sein, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Das glaube ich auch. Und das glaube ich auf jeden Fall, dass du das mit deinem Buch schon mal einen guten Anfang gemacht hast. Lieber Volker, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ich finde, da waren so viele Sachen, die ich wirklich auch noch überhaupt nicht wusste. Und ich fand es super spannend. Liebe Zuhörerinnen, ich hoffe auch, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und bis nächste Woche. Ciao.